Du sagtest es ja schon, es ist an einem See. Meine Zeltunterkunft war über dem Wasser und ich habe die ganze Nacht immer die Nilpferde unterm Bett gehört. Das war großartig. Das fand ich toll. Ja, die Schimpansen die sind sehr viel aktiver. Die Gorillas chillen nachmittags, deswegen ist es einfacher, die zu besuchen. Es war kein besonders gutes Wetter, als wir zu den Schimpansen sind. Und ich habe die ganze Zeit, also wir mussten irre weit laufen und denen auch immer wieder hinterher in einem Wahnsinnstempo. Und das Einzige, was ich gesehen habe, waren ein paar haarige, nasse Hintern, die einen Baum hoch und wieder runter geflitzt sind. Also ich habe nicht mal ein Schimpansenfoto. Und da habe ich hinterher gedacht, die waren jetzt irgendwie nicht so zugewandt, die Schimpansen. Aber es ist halt so mit wilden Tieren.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und Windrose-Geschäftsführer Christian Böll. Hallo, grüßt euch.
Hallo ihr beiden.
Hallo ihr zwei.
Christian, du bist kürzlich in Ruanda gewesen. Wann war das und was sind deine ersten Assoziationen, wenn du jetzt an diese Reise zurückdenkst?
Das war im April diesen Jahres. Erste Assoziation, totale Begeisterung, ganz andere Welt, im tiefsten Inland von Afrika, wahnsinnig schöne Tiererlebnisse.
Lara, du bist damit einverstanden, du hast ähnliche Empfindungen, wenn du an Ruanda denkst, du bist ja auch schon mal dort gewesen.
Definitiv. Mir drängt sich immer dieser Begriff, ich weiß gar nicht, wer ihn mir gesagt hat, die Schweiz Afrikas auf. Weil das Land hat ein paar typisch afrikanische Züge und dann wieder andere, die so ganz anders sind. Das ist zum Beispiel relativ sauber oder sehr sauber für ein afrikanisches Land, weil da auch einmal im Jahr, weil der Präsident das so promotet und einmal im Jahr ist Müllsammeltag und der Präsident und seine Familie sammeln mit und dann gehen die alle raus. Und weil die das so regelmäßig machen, schmeißen die halt gar auch nicht so viel in die Landschaft. Ja. Und das fand ich zum Beispiel toll. Und natürlich die Tierbegegnungen, also keine Frage, Hammer.
Ich habe in den Vorbereitungen gelesen, dass schon seit 2008 es verboten ist, Plastiktüten zu produzieren, zu verkaufen, zu importieren, alles Mögliche. Einfach nur zu besitzen ist schon strafbar. Also da wird anscheinend wirklich rigoros vorgegangen, strenge Gesetze, dass man gerade dieses Plastikproblem in den Griff bekommt. Spricht ja dafür, was du gesagt hast. Ne? Mhm. Lara, hast du diese Sauberkeit auch wahrgenommen? Christian, wahrscheinlich, oder?
Ja, ich war schwer überrascht von vielen Dingen, die man anders im Kopf vorher hatte. Zum einen, gehört zu einem der ärmsten Länder der Welt. Ist, ich würde mal sagen, relativ streng strukturiert. Aber mit allen Menschen, wo ich gesprochen habe, die waren trotz einer gewissen Armut aufgrund der Strukturen happy, standen sehr loyal zu dem ganzen System. Es hat alles seine Ordnung, auch diese Sauberkeit. Die Infrastruktur ist erstaunlich gut auf den meisten Hauptwegen. Und auch wie Lara schon sagte, also man sagt auch, es ist das Land der 1000 Hügel. Also man fährt die ganze Zeit Hügel rauf und runter. Eine irre Landschaft, ein tolles Seen, auch die ganze Vegetation. Doch ein sehr tolles Land mit vielen, vielen Eindrücken, die man so noch gar nicht kann.
Ich glaube, was mich am meisten überrascht hat, also mir war natürlich klar, tolle afrikanische Landschaften und Tiere und so weiter. Das war ja nicht überraschend sozusagen, darauf hatte ich mich gefreut. Ich war sehr, sehr positiv überrascht und vor allen Dingen sehr, sehr berührt von den Menschen dort. Als ich immer erzählt habe damals im Bekanntenkreis, Mensch, ich fahre nach Ruanda, haben alle gesagt, oh mein Gott, ist da nicht Krieg? Ja. Also dieses Ding von vor 25 Jahren, das hängt irgendwie noch sehr nach, zumindest in den Europäern. Und ich gebe zu, ich wusste auch gar nicht, wie ist denn jetzt die Situation da, und war wirklich baff beeindruckt, wie man es da geschafft hat, auch wie Christian schon sagte, durch recht rigorose Gesetze. Es gibt eben nicht mehr die eine Volksgruppe, die der anderen den Kopf einhaut oder umgekehrt, sondern wir sind alles Ruanda. Es darf nirgendwo mehr vermerkt werden, zu welcher Volksgruppe man gehört. Das steht in gar keinem amtlichen Dokument. Im Grunde genommen weiß man es gar nicht, außer irgendwelche Urgroßeltern halten es für nötig, einem das zu erzählen. Und dadurch hat man da ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen und diesen Hass, die einen gegen die anderen, komplett getilgt. Das fand ich schwer beeindruckend. Mhm.
Ja, schön. Also auch wie damit umgegangen wird, ist wirklich beeindruckend, eben über diese offene Art und Weise. Und eine Woche unterwegs und hatte einen eigenen Fahrer und der hat natürlich auch viele Geschichten erzählen können. Aber dieses gegenseitige Wohlwollen und Akzeptieren ist so vordergründig gut da, dass die da einen ganz guten Weg gefunden haben aus diesem doch großen Drama heraus, was da stattgefunden hat.
Es ist schon gefallen, Ruanda, das Land der 1000 Hügel. War das dann auch beim Anflug auf, ich tippe mal die Hauptstadt, ihr seid vermutlich beide nach Kigali geflogen, war das da schon zu sehen, zu beobachten? Oder sind auch ein paar Hügel dann irgendwie Vulkane gewesen? Beschreibt mal so das, was ihr auch schon vielleicht gesehen habt, wenn ihr was gesehen habt. Ich hoffe, ihr seid nicht im Dunkeln angeflogen.
Also ich bin nicht im Dunkeln geflogen. Da sind definitiv Vulkane. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir über die rüber geflogen sind, weil Fakt ist, die Vulkane, die da sind, sind sehr grün. Das ist da ist es grünt und blüht und wuchert in Ruanda. Und das ist ja auch eigentlich schön so. Also es ist Dschungel.
Ja. Also ich bin einmal bei Nacht und Regen gelandet, und aber ein andermal hatte ich auch das Glück, eine Strecke mit dem Helikopter fliegen zu können, weil doch die Strecken sehr, sehr lange sind, durch diese ganzen Hügellandschaften durch. Und da sind unendlich viele, ja, fast alle Hügel sind erschlossen mit Teeplantagen oder Kaffeeplantagen, je nachdem welcher Lage, bis man dann bei den Vulkanen ja auch ist, wo ja das, ich sag mal, das Zuhause der Gorillas, eins der Haupt Ziele eigentlich für mich, das war ein Lebenstraum, ich wollte unbedingt die Gorillas erleben, aber auch da, man durchläuft auch auf diesen hohen Vulkan durch den Dschungel und ist über 2000 Höhenmeter und merkt das eigentlich gar nicht, auch wenn man, wo bei uns schon die Baumgrenze ist, da geht man dann immer noch auf Gorilla-Tracking und hat gar nicht das Gefühl der Höhe, aber es geht schon sehr weit hoch dann.
Ja. Ja, okay. Und ich habe von einem Vulkan-Nationalpark gelesen. Habt ihr das dann auch so wahrgenommen? Ist es dann auch dort, wo die Gorillas leben, Christian? Und wie war das dann für dich?
Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten. Oder ich sage mal vielleicht vorab nochmal, es gibt eigentlich drei ganz tolle Hauptattraktionen. Das eine sind natürlich die Gorillas. Das andere, es gibt auch Nationalparks, wo man auch Schimpansen-Tracking machen kann. Was sicherlich zu einer guten Ruanda-Reise auf jeden Fall mit dazu auf die Liste gehören sollte. Und überraschenderweise gibt es aber auch an der Grenze zu Tansania den Akagera-Nationalpark. Wahnsinnig schön. Der hat mich am meisten überrascht, weil es eine gigantisch tolle Tierwelt gab. Man kriegt gute Chancen, die Big Five in 2 Tagen zu erleben. Kann ich nachher nochmal drauf eingehen. Das wäre für mich auch noch so ein Tipp, das mit sowas zu kombinieren. Und dann hat man schon ganz, ganz viele tolle Dinge in Ruanda zusammengebaut. Und zu deiner Frage mit den Gorillas ganz kurz. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man muss ja, was auch gut ist, License kaufen. Das machen wir natürlich als Reiseveranstalter, dass wir es vorher organisieren, weil die sind noch limitiert. Und ohne License kann man auch nicht aufs Tracking in den Nationalpark gehen. Die kosten derzeit $1,500 pro Person für ein Gorilla-Tracking. Das Gute ist aber, auch diese ganzen License und Gebühren kommen der Region und dem Land zugute und dem Nationalpark. Also das ist auch wirklich sinnvoll, dafür das zu bezahlen, weil es auch dem Zweck sehr, sehr dienlich ist. Und dann kann man vorher bestimmen, welchen Schwierigkeitsgrad von Tracking man machen möchte. Es sind derzeit 14 Gorilla-Familien in der Region bei Ruanda, die besucht werden können. Die werden auch nur einmal am Tag besucht und auch von Trackern begleitet. Und man weiß dann so grob, wo die sind und kann dann zwischen schwer, mittel und stark aktives Hiking, Wandern so eine Vorauswahl treffen.
Für was hast du dich entschieden, Christian? Für welche?
Ich hatte mich natürlich für leicht entschieden. Wegen der Höhe und so.
Ja.
Aber aus leicht wurde dann mittel. Also so genau weiß man es dann halt auch nicht. Ich hatte nur, man ist maximal mit 8 Menschen unterwegs. Es ist schon sehr sportlich. Es war jetzt leichte Regenzeit, als ich noch da war. Was ich jetzt aber als schlimmer erwartet habe, ist nur, man läuft doch sehr viel durch Sumpf oder feuchte Wege und es wird auch sehr viel durch den Busch die Spur geschlagen, dass man zu den Familien kommt. Und ich dachte nach einer Stunde, okay, jetzt haben wir die Stunde hinter uns. Jetzt sagt der Tracker, der Guide, ja, wo die jetzt sind und dann schaffen wir das. Und dann sagt er, ja, die anderen Tracker haben sie gefunden, wir müssen jetzt nochmal eine gute Stunde laufen. Und da man da wirklich durch die Wildnis, auch steil die Hügel durch den Dschungel hochläuft, es ist schon sportliches Unterfangen, aber nach 2:15 waren wir dann da und das wäre jetzt mehr oder weniger eine klassische Tour gewesen.
Ja.
Aber soweit erstmal da nicht. Ich glaube, Lara hatte auch noch was Gutes dazu zu beizutragen, richtig?
Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, weil meine Wanderung war fast genauso lang, 2 Stunden 15. Das ist mir auch neu, dass man das quasi so ein bisschen aussuchen kann. Das finde ich eine gute Innovation. Das gab es noch nicht, als ich da war, dass man sagen kann, ich möchte nur leicht oder so, weil im Grunde genommen, wie du schon sagst, diese Achtergruppen, die eine Familie besuchen dürfen, für genau 60 Minuten darf man ja bei den Gorillas bleiben, jeweils maximal 8 Personen, die werden halt einer Gorilla-Familie zugeteilt, bevor es losgeht. Und wenn die Gorillas halt weiterlaufen im Regen, also dann hast du einfach Pech. Da musst du hinterher. So, oder man kriegt keine zu sehen, in Anführungsstrichen, wobei das halt nicht passiert. Das bin ich hinterher sehr oft gefragt worden. Was ist denn, wenn man die nicht sieht? Nein, man sieht die. Die werden rund um die Uhr beschützt, um eben auch zu verhindern, dass Wilderer oder andere böse Buben den Tieren was tun. Das heißt, die wissen immer, wo die sind. Nur wie gesagt, die sitzen ja nicht still und warten auf Touristen, die bewegen sich im Zweifel durch den Wald.
Ja.
Ich muss
Wenn
auch
die
sagen,
wissen, wenn die wissen, dass ihr kommt, dann bewegen die sich absichtlich.
ja, wahrscheinlich. Also wobei, das unterstelle ich ja eher den Schimpansen, aber das ist eine andere Story.
Ja.
Ich muss auch sagen, es war körperlich anstrengender als gedacht und auch mental für mich. Also zum einen, es geht in der Tat die ganze Zeit erstmal bergauf, weil das sind ja Berggorillas, die sind auf dem Berg. Und ich habe früher immer so naiv gedacht, der Typ mit der Machete schlägt den Weg frei. Na, da ist kein Weg. Der macht überhaupt erstmal ein Loch in den grünen Tunnel, damit man da überhaupt sich irgendwie durchquetschen kann. Es ist wahnsinnig rutschig, weil es ist Regenwald. Man geht auf nassen, plattgetretenen Pflanzenberg hoch. Und was ich persönlich, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Krabbeltieren, es wischt einem halt der ganze Wald durchs Gesicht, durch die Haare, an den Klamotten lang. Ich hatte so richtig tolle Dschungelsachen mir vorher gekauft, wo nichts durchstechen kann. Also keine Zecken, keine Mücken, kein anderes Viehzeug und so. Nur zur Info, ruandische Brennnesseln können sehr wohl auch durch diese Kleidung stechen. Von daher, ich fand es tatsächlich, also ich musste mich relativ darauf konzentrieren, du willst zu den Gorillas und deswegen machst du das jetzt mit, um diese Wanderung noch quasi ruhig zu absolvieren. Aber es war es alles 1000-mal wert. Ich glaube, Christian, das unterstützt du, oder?
Ja.
Absoluter Wahnsinn.
Die Frage aller Fragen, wie war das? Also dann, als man, also gerade auch dieses, ich glaube, das wollen alle Hörer auch jetzt wissen, dieses Gefühl, ist es gar nicht so lange her bei dir gewesen, Christian, du kommst dann da an oder beschreib mal diesen Weg, weil da wird jetzt gesagt, wir sind jetzt gleich da, vielleicht steigt da auch so ein bisschen die Aufregung, vielleicht wird man auch ein bisschen nervös, würde ich wahrscheinlich werden. Wie war das bei dir? Beschreib mal.
Ja, also wir hatten ja vorhin noch eine kleine Anweisung bekommen, auf was man alles achten muss, weil wir besuchen ja die Gorillas in deren Zuhause. Und wir sind dann, als wir sie erst gesichtet haben, hatten wir jetzt immer noch also Schutzmasken aufgesetzt, einfach weil die Gorillas doch uns sehr nahe sind. Nicht, dass man denen irgendwelche Infektionen zukommen lässt, haben also Masken aufgesetzt und sind dann näher ran. Erst kleinere, dann Babys, die rumtollten, und das war schon so beeindruckend. Aber auch die Lässigkeit, auch von dem Silverback, der am Schluss ja fast 1 Meter an mir vorbeigelaufen ist. Erstmal war er sehr geschillt, guckt so rüber, spielt mit seinen Kindern und interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für uns. Also wenn er das absolute Gefühl hätte, ich bin hier der König des Dschungels, und schön, dass du da stehst, aber man hat nicht mal das Gefühl, dass er eben einen Augenblick irgendwie widmet, sondern der macht sein Ding. Und es war einfach phänomenal, und es sind ja riesengroße Tiere. Und man merkt ja auch, mit welcher Kraft und mit welchem Selbstverständnis so ein Silverback seine Familie da führt. Ich war baff. Wahnsinnig schön.
Ich fand lustig, das ist ganz gegenteilig zu dem, was ich erlebt habe, wenn auch nicht ganz freiwillig. Wir gehen ja, man geht ja, wie man so schön auf Englisch sagt, Single File, also im Gänsemarsch durch den Dschungel, weil es gibt ja nun mal nur diesen einen freigeschlagenen Tunnel im Dickicht. Und ich hatte immer schön darauf geachtet, dass ich in der Mitte bin, ne? Vor mir ein paar Leute, hinter mir ein paar Leute. Falls irgendwas passiert, ich sehe, was vor mir passiert, ich merke, was hinter mir passiert, alles supi. Und dann knickten sie vor mir alle einer nach dem anderen ab. Einer war ein Fotograf und wollte lieber da lang. Einer hat sich ein Knöchel verknackst. Plötzlich bin ich der Depp, der ganz vorne dieses Grüppchen da anführt. Dachte so, okay. Und dann sind wir halt gelaufen, gelaufen. Und plötzlich sagt der eine Guide zu mir da, hinter dem Busch auf der Lichtung, und stupste mich so in diese Lichtung rein. Und wie Christian auch, in der Tat, wir haben vorher genau gesagt bekommen, was man macht und was man bitte nicht macht. Und wie immer bei wilden Tieren auf keinen Fall rennen, wenn die angreifen. Aber das war für mich so ein hypothetisches Ding. Natürlich, ein wildes Tier ist immer mal unberechenbar. Er schubst mich also auf die Lichtung und der Silverback greift an. Da war ich ein bisschen bedient, wenn so 400 Kilogramm brüllend sich auf die Brust trommeln, Tier auf einen zu rasen mit solchen Hauern. Ich sag mal so, hätte ich rennen können, ich wäre gerannt. Es ging ja aber nicht, weil hinter mir stand der Nächste und rechts und links war der Dschungel so dicht, dass es einfach gar kein Entkommen gab. Also bin ich stehen geblieben, hab wow gesagt und der Guide immer so zu mir, der Ranger, it's okay, so, no, it's not okay. Und dann blieb das Ding so einen halben Meter vor mir stehen, guckte mich an, so nach dem Motto, ist meine Familie, ne? Ist klar, meine Regeln. Und dann hat er sich hingesetzt und gefressen, als wäre nichts passiert.
Ja. Okay.
Tja, da war ich aber schon kurz davor, mir in die Hose zu machen. Also das war wirklich sehr eindrucksvoll. Danach wurde es wunderschön und magisch, genau wie bei Christian. Aber der Auftakt war spektakulärer als erwartet.
Wow, Wahnsinn.
Ich glaube aber, was auch toll ist, ich meine, es sind 60 Minuten und da achten die auch sehr genau drauf. Aber man steht ja da wirklich im Vulkan, in diesen Dschungel-Blattwald-Region. Also auch die ganze Geräuschkulisse. Man ist irgendwie, ich sag mal, ja fast wie beim Tauchen in einer anderen Welt angekommen, nämlich in der Gorillas. Es knistert, es knackst, die Blätter, es ist alles ganz anders. Und wenn man da trotz aller Aufregung mal so einfach 2-3 Minuten versucht, sich man nimmt so das Gesamtspektrum dieses Erlebnisses in sich aufzunehmen, ist toll. Also ich würde es auch wieder machen, weil es irgendwie auch majestätisch war, wie gesagt, und wenn dann die Gorilla-Babys sich da den Pfad runtertrollen lassen, wo sie gerade selber den Weg gemacht haben, also ich glaube, so viele Bilder in meinem Leben noch nie geschossen. Und trotzdem habe ich auch zwischendurch die Kamera weggelegt, weil einfach ums wahrzunehmen. Das ist ja, also ich habe da für mich einen echten Traum erfüllt, weil es so nahbar ist. Und es sind ja unsere Verwandten und irgendwie, man guckt die natürlich dann schon an und auch in die Augen und die gucken einen auch an. Und es fühlte sich nicht fremd an, wie jetzt mit irgendeiner anderen Tierart, die man sich so. Also ich will nicht sagen, ich habe mich verwandt gefühlt, aber vielleicht doch auf eine gewisse Art und Weise.
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ging mir genauso. Also man war schon viel auf Safaris, man stand schon dicht am Löwen dran, dicht am Elefanten und natürlich gucken die einen auch an und nehmen einen wahr, gar keine Frage. Aber dieser Blickwechsel mit den Gorillas, man merkt schon, wie nah man denen verwandt ist und auch an deren ganzen Verhalten. Also als ich da war, dann haben die Teenager das Baby geärgert, dann kam Mama und hat mit den Teenagern geschimpft, dann hat der Silverback gesagt, jetzt ist aber mal Ruhe da drüben. Das war also wirklich, als würde man ein Familienleben betrachten. Bis hin zu dem Punkt, wo der eine Affe, den ich dann mehrfach fotografiert habe, oder Gorilla, weil er so großartig war, der hat mir die Zunge rausgestreckt. Also ich fand die so menschlich und das so nahbar, dieses Erlebnis. Das ist aus meiner Sicht mit keinem anderen Tiererlebnis zu vergleichen.
Ja, unglaublich toll. Ja, ich stelle mir das dann auch krass vor, wenn man dann nach diesen 60 Minuten den Rückweg antritt und hat dieses Erlebnis gehabt. Man fühlt sich wahrscheinlich beseelt, eine gewisse Magie, man geht dann zurück. Was macht man dann? Trinkt man dann ein Bier, geht zum Essen oder wie ist so dieses Abklimmen wieder, ne? Also wisst ihr, was ich meine? So dieses, boah, wir haben jetzt so ein Bucketlist-Ziel, so ein Erlebnis gehabt und jetzt entfernen wir uns davon wieder. Ist man vielleicht sogar auch ein bisschen traurig, wenn man da weggehen muss? Was ist das? Und was habt ihr vor allem, Christian, was habt ihr dann danach gemacht? Wie ging dann der Tag noch weiter? Besser konnte er ja nicht mehr werden.
Also erstmal muss man ja wieder 2 Stunden den Berg runter und durch den Dschungel durch.
Ja.
Und das war teilweise eine ganz andere Strecke, wie wir hoch sind, weil wir auch ein bisschen die Familie begleitet haben. Ja, und bist, also man merkt eigentlich erst, wenn man unten ankommt wieder, dass man jetzt wirklich 2,5 oder in dem Fall fast 5 Stunden oder über 5 Stunden unterwegs war, steile Pfade oder nicht mal Pfade erstiegen ist, aber man der ganzen Begeisterung auch in dieser Höhe über 2000 Meter, man merkt das eigentlich erst, wenn man wieder unten ankommt, dass man es ist Zeit für ein gutes Mittagsschläfchen wird und ich habe auch nichts anderes getan. Wir sind zurück in die Lodge, da schön noch Mittag gegessen und dann habe ich mich einfach mal wirklich auch mal eine halbe Stunde hingelegt und einfach mal Energie wieder aufgetankt und das Ganze auch nochmal so ein bisschen verarbeitet. Wunderschön.
Ja, ganz, ganz toll. Jetzt habt ihr dieses Erlebnis gehabt. Was gab's noch? Du hast auch schon von Schimpansen gesprochen. Gab's weitere Wildtiere? Die Natur ist ja auch unfassbar schön. Was hast du noch erlebt, Christian?
Also ich bin ja dann vorab eigentlich, ich habe die Gorillas in die Mitte gelegt von meiner Rwanda-Experience, in den Akara-Nationalpark gegangen, und zwar in die Magashi Lodge von Wilderness. Und das ist eine Lodge mit nur 8 Zelten, die an einer tollen Seenlandschaft liegt. Und hier kann man eben Safari-Drives machen. Das ist ein Private Reserve, wo man einmal mit dem Boot langfährt und dann auch wirklich Jaguar, Leoparden in dem Fall, gespottet hat, die beim Wasser trinken sind. Also man nähert sich dieser Tierwelt vom Wasser nochmal ganz anders an und sind dann nach der halben Strecke vom Boot runter. Da stand dann der Jeep. Dann hat man natürlich seinen klassischen Sundowner oder wie auch immer oder Imbiss oder Kaffee am Morgen. Und dann sind wir mit dem Jeep wieder zurückgefahren zu den Punkten, wo wir die Tiererlebnisse vom Wasser aus gesehen haben. Und zum Beispiel die eine Nacht, weil dann ist man auch relativ frei im Privat, dann kannst du auch einen Nachtdrive machen. Wir haben dann 2 Stunden lang im Prinzip eine Leopardin begleitet, wie sie auf die Pirsch geht. Also auch ganz tolle zusätzliche Safari-Experience. Es ist eben dann nicht nur der Gorilla, sondern es lässt sich ganz toll kombinieren. Das war ein Traum. Und ich denke mal, Lara, du hast ja auch schon gesagt, du hast die Schimpansen erlebt oder versucht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Ja, erst war ich auch in der Tat in der Magashi Lodge. Du sagtest es ja schon, es ist an einem See. Mein Zelt, meine Zeltunterkunft war über dem Wasser und ich habe die ganze Nacht immer die Nilpferde unterm Bett gehört. Das war großartig.
Stimmt.
Das fand ich toll. Ja, die Schimpansen die sind sehr viel aktiver. Die Gorillas chillen nachmittags, deswegen ist es einfacher, die zu besuchen. Es war kein besonders gutes Wetter, als wir zu den Schimpansen sind und ich habe die ganze Zeit, also wir mussten irre weit laufen und denen auch immer wieder hinterher in einem Wahnsinnstempo. Und das Einzige, was ich gesehen habe, waren ein paar haarige, nasse Hintern, die einen Baum hoch und wieder runter geflitzt sind. Also ich habe nicht mal ein Schimpansenfoto. Und da habe ich hinterher gedacht, die waren jetzt irgendwie nicht so zugewandt, die Schimpansen. Aber es ist halt so mit wilden Tieren.
Nee, Schimpansen sind definitiv nicht garantiert, in Anführungsstrichen. Also bei den Gorillas sagt man ja auch nur zu 90, 95%, aber ich habe auch gehört, dass noch keine Gorillas gesehen hat. Aber Schimpansen ist Glückssache, weil die auch oben in den Baumwipfeln teilweise unterwegs sind oder unten auf den Pfaden. Und da muss man echt Glück haben, dass man die in der Ruhephase erwischt. Also wir waren auch über 2 Stunden unterwegs und da war eigentlich schon fast klar, wir sind durch. Wir haben einmal so einen Schimpansenrücken, wie du gesagt hast, vorbeihuschen sehen. Und dann sind wir im Busch auf eine Familie gestoßen, die sich ja, ausgeruht hat, sage ich mal. Aber man kommt da auch nicht so nah dran. Also die sind nicht so zugänglich gewesen. Aber es war toll, wir konnten dann noch eine Viertelstunde, 20 Minuten der Schimpansenfamilie zuschauen. Aber mit den Gorillas ist es nicht vergleichbar, aber ich würde es auch jedem empfehlen. Aber es ist nochmal locker 2 Tage mehr Reise durch Ruanda, weil das ist ein anderes Gebiet, wo die Schimpansen leben als die Gorillas. Und da ist man schon ein bisschen unterwegs. Aber ich finde, so eine Woche Ruanda, einschließlich der Hauptstadt, ist eine tolle Experience mit vielen Möglichkeiten. Und man kann eben nicht nur die Gorillas sehen, sondern kommt mit ganz tollen Eindrücken aus einem zentralafrikanischen Land zurück.
Und ich würde tatsächlich auch gerne nochmal meinen Ring sozusagen für Kigali ins Feuer werfen. Die Hauptstadt ist jetzt vielleicht, hat jetzt keine wahnsinnigen historischen Sehenswürdigkeiten zu bieten, aber ich habe mir das Museum, das Völkermordmuseum da angeguckt, eben zu diesem Konflikt, der da vor 25 Jahren war. Wahnsinnig beeindruckend, sehr gut aufbereitet. Ich weiß nicht, wer mal in New York im 9/11 Memorial Museum war, der kann sich ungefähr vorstellen, was da für eine Stimmung herrscht. Bis auf den Flügel zu den mit den kleinen Kindern konnte ich mir auch alles angucken. Also da bin ich rein und wieder raus, rückwärts. Ansonsten muss ich sagen, ist es eindrücklich, aber gut und sachlich und vernünftig aufbereitet, sodass man auch als quasi komplett Außenstehender, der damit nie zu tun hatte, dieses Thema sehr gut versteht und dementsprechend auch besser einordnen kann, warum die Ruander heutzutage eben so sind, wie sie sind.
Und eins habe ich noch. Also falls man in Ruanda selbst mal selber fahren sollte, was ich, glaube ich, keinen unbedingt empfehlen würde, weil das ist das Land der 100.000 Blitze und nicht nur der 1.000 Hügel. Also ich habe noch nie so viele von diesen runden Blitzern, die wir auch in Deutschland haben, die in alle Richtungen blitzen können, so alle 2, 3 Kilometer, egal wo, stand so ein Blitzer. Und die waren auch scharf. Also mein armer Fahrer hat, obwohl wir es gar nicht eilig hatten, zweimal erwischt, weil meistens darf man nur 60 fahren, und ganz wenig Ecken 80. Aber das, wie technisch die aufgerüstet waren mit diesen ganzen Blitzern, also ich weiß nicht, wo die alle hergekommen sind, aber die sahen für mich sehr deutsch aus. Also beim Selberfahren bitte aufpassen. So als Tipp am Rande.
Sehr schön.
Der beste Tipp zum Schluss.
Ja, genau.
Vielen Dank. Ja, super. Tolle Eindrücke. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Man muss das unbedingt mal erlebt haben. Gerne da bei Windrose auch nochmal auf dem Instagram-Kanal schauen. Da gibt es sehr viele Bilder und Impressionen dazu. Und sonst auch immer die Kollegen ansprechen, uns fragen. podcast@windrose.de, wenn ihr weitere Informationen haben wollt. Ja, vielen Dank euch beiden. Lara, Christian, bis demnächst. Macht es gut. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.